Hallo und herzlich willkommen zur 186. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas.
Hi Manuel.
In dieser Folge haben wir Professor Dr. Alexander Thiele zu Gast, um mit ihm über die uns allseits bekannte EZB, also die Europäische Zentralbank, zu sprechen. Zunächst möchten wir von Alexander wissen, wie die EZB organisatorisch gegliedert ist und welche Macht der EZB-Präsidentin Frau Christine Lagarde zukommt. Im Anschluss gehen wir selbstverständlich insbesondere auf das primäre Mandat der EZB ein, Preisstabilität. Weshalb die Preisstabilität als Preisniveaustabilität zu verstehen ist und weshalb Jonas und ich dem Inflationsziel der EZB von mittelfristig 2% kritisch gegenüberstehen, besprechen wir ebenfalls. Daneben interessiert uns auch, ob und von welcher Instanz die Handlungen der EZB kontrolliert werden und inwieweit sich die EZB zukünftig auch auf ihr zweites Mandat, die Unterstützung der Wirtschaft, fokussieren wird. Liebe Grüße und ein großes Dankeschön gehen diese Woche an Steipjuts Lee, unseren Top-Booster der letzten Woche. Mehr zum Thema Boosts und Value for Value könnt ihr unserer Folge 148 entnehmen. Wie immer noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los.
Werbung.
Die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann. Können wir da etwas empfehlen?
Genau das ist der Punkt und für den einfachen und sicheren Kauf eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin-App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, sodass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode BTCVerstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte? Und hier kommt unser zweiter Unterstützer ins Spiel, Bitbox. Dazu wird euch Jonas ein paar Informationen geben.
Mit deren Hardware-Wallet Bitbox 02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreichen Support bei euren Fragen ist die Bitbox 02 für uns das perfekte Hardware-Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox 02 in der Bitcoin-Only-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt.
Werbung Ende.
Hallo Alexander, herzlich willkommen uns zurück, nicht zurück im Podcast, du bist das erste Mal bei uns und wir freuen uns wirklich sehr, dass du die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank, lieber Jonas, lieber Manuel, für die Einladung. Ich freue mich sehr und bin gespannt, was wir so über die EZB so erfahren werden.
Hallo.
Genau, weil wir sind zwar ein Bitcoin-Podcast, aber wir gucken ja immer wieder rechts und links neben Bitcoin, weil das Geldsystem ja genauso wichtig ist, wenn nicht gar noch wichtiger teilweise. Deswegen geht es heute mal, wie du gesagt hast, um die Europäische Zentralbank. Du hast ein Buch darüber geschrieben und wir möchten ein bisschen drüber gucken, was ist die EZB überhaupt, weil das beschäftigt uns eigentlich ja tagtäglich, weil das Geld im Geldbeutel eben dort herkommt, aber die wenigsten wissen genau, worum es eigentlich geht. Aber bevor wir da wirklich reinspringen, willst du mal ganz kurz 2, 3 Worte zu deiner Person erzählen? Was machst du und was machst du vor allem beruflich?
Das kann ich sehr gerne machen. Also, mein Name ist Alexander Thiele. Ich bin seit Ende 2021 jetzt Professor für Staatstheorie und öffentliches Recht, insbesondere Staats- und Europarecht an der Business and Law School in Berlin. Das ist eine sehr junge Rechtsfakultät, die ich gemeinsam mit einigen Kolleginnen und Kollegen jetzt aufbauen darf, was mich sehr freut. Wir sind also die dritte private Universität, an der man auch Recht auf Staatsexamen studieren kann. Ich habe in Göttingen studiert vorher Rechtswissenschaften, zwangsläufig dort auch promoviert und bin fürs zweite Staatsexamen dann nach Hamburg und nach Brüssel gegangen. Und als ich dann die Praxis gesehen habe und gemerkt habe, so richtig überzeugend war das für mich nicht, habe ich das große Glück gehabt, dass mein damaliger akademischer Lehrer Werner Heun, ein großer Staatsrechter, der leider viel zu früh verstorben ist, mir angeboten hat, zurückzukehren an die Universität nach Göttingen. Und dort habe ich mich dann habilitiert im Bereich der Finanzaufsicht, so heißt meine Habilitationsschrift, also da wurde bereits die Weiche so ein bisschen in Richtung Finanzrecht gestellt und dem bin ich dann auch partiell eben treu geblieben. Kümmere mich also in der Forschung einerseits um Demokratietheorie, also die Frage, wie funktionieren eigentlich demokratische Staaten. Aber eine zweite große Säule ist das Finanz- und Währungsrecht, insbesondere das europäische Währungsrecht oder zum Beispiel relativ aktuell auch das Finanzverfassungsrecht, also zum Beispiel sowas wie die Schuldenbremse.
Sehr schön. Bevor wir reinstarten und uns genau die EZB, die Aufgaben, den Aufbau der EZB mal ein bisschen genauer anschauen, mal die Bitte an dich, uns kurz zu erläutern, warum und wann wurde die EZB denn gegründet?
Also die Europäische Zentralbank, das bringt ja der Name schon zum Ausdruck, ist eben, wenn man so will, die Zentralbank der Europäischen Union. Und sie steht damit natürlich in einem Zusammenhang mit der europäischen Integration. Das überrascht jetzt erstmal nicht sonderlich, aber da kommt diese Institution eben her. Wir haben in den 50er Jahren beginnend natürlich eine europäische Integration, die sich das Projekt vorgenommen hat, einen europäischen Binnenmarkt zu errichten, also ein Gebiet, wo jetzt mal ganz oberflächlich gesagt im Grunde der freie Fluss von Waren, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und von Kapital und Dienstleistungen möglich ist. Und relativ frühzeitig kam dann schon die Idee auf, dass dazu auch in irgendeiner Form eine gewisse Koordinierung der Währungsfragen und insbesondere der Wechselkurse wichtig ist. Also am Anfang hatte man andere Baustellen, da gab es einfach sowas wie Zölle noch und so. Ja, da konnte man sozusagen nicht mal einen Toaster grenzüberschreitend kaufen. Aber als das weg war, kam relativ schnell Anfang der 60er Jahre schon die Frage auf, wie gehen wir eigentlich mit Wechselkursschwankungen in diesem Gebiet um? Die sind ja nervig für alle Beteiligten, das wissen wir. Und man möchte eigentlich idealerweise von solchen Dingen verschont bleiben. Zu dem Zeitpunkt galt das Bretton Woods-System, das heißt, so ein richtig akuter Handlungsdruck war noch nicht da, aber das bröckelte schon so ein bisschen. Wir wissen ja, Anfang der 70er Jahre wurde es dann ja auch sozusagen gekillt und wir hatten plötzlich das System freier Wechselkurse und damit wurde das Problem einfach akuter, so muss man es sagen. Es wurde drängender, weil jetzt also die Wechselkursschwankungen doch schon erheblich waren. Und deswegen hat man schon Ende der 60er Jahre überlegt, ob man nicht so eine Art erstmal Koordinierung mit dem Ziel, dann am Ende eine Währungsunion zu schaffen, mal angeht. Das ist dann in den 70er Jahren dann noch gescheitert, insbesondere an der Ölkrise und an den Vietnam-Ausgaben, also dem Vietnamkrieg, der massive Verwerfungen gebracht hat. Aber man hat das Ziel immer weiter verfolgt. Ende der 70er Jahre hat man dann das Europäische Währungssystem gegründet. Valéry Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt sind die beiden Protagonisten, die das sich ausgedacht haben, das EWS, wo dann also tatsächlich zwar noch keine Währungsunion da war, aber die Zentralbanken sich sozusagen verpflichtet haben, die Wechselkurse in einem bestimmten Rahmen zu belassen und möglicherweise auch zu intervenieren. Das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert bis zur EWS-Krise 92, 93, wo am Ende dann England auch ausschied, weil ein gewisser George Soros unter anderem massiv auch gegen das Pfund spekuliert hat. Und das hat dann eben Anfang der 90er oder der späten 80er Jahre dann gezeigt, dass man doch wahrscheinlich eine wirklich richtig gute Lösung erst findet, wenn man eine wirklich europäische Zentralbank, eine europäische Währungspolitik betreibt. Und das ist man dann angegangen in drei Stufen, beginnt in den 90er Jahren und im Mitte 98 ist dann tatsächlich die EZB gegründet worden oder am 01.01.99 hat sie dann ihre Arbeit aufgenommen. So richtig bemerkt haben das viele in ihrem Alltag nicht, sondern erst drei Jahre später, als dann auch tatsächlich eben Münzen und Euroscheine in den Umlauf gebracht wurden. Da gab es dann ein Euro-Starter-Kit. Ich weiß gar nicht, wie alt ihr seid. Wahrscheinlich habt ihr das gar nicht mehr so richtig miterlebt. Ich habe das jedenfalls noch sehr lebhaft in Erinnerung, wie man also zum ersten Mal so eine kleine Tüte bekam. 20 Mark waren da drin, umgerechnet in Euro, also irgendwie 10 Euro oder 9 Euro irgendwas in Münzen. Und man hat also zum ersten Mal überhaupt gesehen, wie diese Münzen jetzt aussehen, die einem jetzt ja dann täglich begleiten. Und ich hatte mir fest vorgenommen, auf keinen Fall mein Starter-Kit zu öffnen, weil es ja vielleicht irgendwann ganz viel wert wird. Und das hat genau einen halben Tag gedauert, dann habe ich es aufgerissen und wollte die Münzen anfassen. Also das habe ich nicht geschafft.
Ich habe meins noch, fällt mir gerade ein.
Ach, tatsächlich. Ja. Du bist schlauer gewesen oder jedenfalls resilienter als ich. Ich habe es nicht ausgehalten.
Bevor wir nämlich dann anschauen, die Aufgaben anzuschauen, weil ich glaube, das ist der Hauptthema natürlich, weil die Leute meistens werden sich fragen, okay, was macht diese EZB eigentlich den ganzen Tag? Wollen wir ganz kurz mal anschauen, Wie ist das Ganze eigentlich aufgebaut? Weil das ist, glaube ich, auch ganz interessant. Kannst du da mal ein bisschen erläutern, welche Organisationen, welche Organe gibt es denn dabei? Oder sticht da irgendwas besonders raus? Weil ich glaube, die größte Person, die man raussticht, aktuelle Präsidentin, Christine Lagarde.
Ja, das ganze System der Europäischen Währungsunion ist ein bisschen kompliziert aufgebaut. Das ist jetzt nicht Masche und Schikane, sondern das Ganze ist ja auch nicht gerade einfach, die Materie. Und deswegen gibt es natürlich auch ein auf den ersten Blick komplexes System, bei dem eben nicht nur die EZB, sondern auch die nationalen Zentralbanken, die es ja weiterhin gibt, eine Rolle spielen. Die sind also vereinigt seit dem 01.01.99 im europäischen System der Zentralbanken. Das ist dieses ominöse ESZB. Das betrifft also alle Zentralbanken der Europäischen Union, alle 27 Mitgliedstaaten. Und an der Spitze dieses ESZB steht jetzt die EZB. So, nun wissen wir, dass nicht alle 27 Mitgliedstaaten der Union auch Mitglied der Eurozone sind, sondern aktuell sind es 20. Anfang dieses Jahres ist Kroatien noch beigetreten. Das heißt, wir haben sozusagen innerhalb des ESZB noch einmal das sogenannte Eurosystem. Das umfasst jetzt also die 20 plus die EZB. Und das ist eigentlich das, woran wir denken, wenn wir von der Währungsunion sprechen. Denn das ist der Bereich, in dem die EZB tatsächlich die Geldpolitik betreibt, wo sie ausschließlich zuständig ist, also die geldpolitischen Entscheidungen zu treffen. Die anderen 7 Mitgliedstaaten sind aber eben Teil des ESZB. Auch sie treffen gewisse Verpflichtungen, etwa im Hinblick auf die Ausgestaltung ihrer nationalen Zentralbank. Und es gibt dafür auch ein Gremium, das möchte ich nur kurz nennen, das die wenigsten kennen, das ist der sogenannte erweiterte EZB-Rat, in dem tatsächlich alle Zentralbankpräsidenten der 27 Mitgliedstaaten und die Präsidentin und der Vizepräsident der EZB sitzen. Ja, also, und dort wird sozusagen die Koordinierung in diesem erweiterten Kreis gemacht. Aber im Kern geht es um die EZB und die 20 Zentralbanken der Mitgliedstaaten, die Mitglied der Eurozone sind. Die EZB selbst, du hast es angesprochen, Jonas, ist ein Organ und das braucht dann eben auch handlungsfähige Unterorgane, wenn man so will. Denn die EZB steht erstmal nur auf dem Papier und ist ein Rechtssubjekt, aber sie muss ja irgendwie handeln. Dafür gibt es innerhalb der Europäischen Zentralbank Organe. Und das Wichtigste ist der EZB-Rat. Der EZB-Rat ist das, wenn man so will, die Legislative, die rechtsetzende Gewalt, wenn man so will, der EZB, bestimmt also alle wesentlichen Dinge. Insbesondere die Geldpolitik, die Leitzinsen, möglicherweise über Anleihekäufe und ähnliches. Das macht der EZB-Rat, der besteht aus den 6 Direktoriumsmitgliedern. An der Spitze Christine Lagarde, du hast es angesprochen, und für Deutschland sitzt da Isabel Schnabel drin in diesem Direktorium. Und hinzu kommen dann die 20 Zentralbankpräsidenten der Mitgliedstaaten. Also sind nationale Zentralbankpräsidenten, die da drin sitzen. Das ist das zentrale Entscheidungsgremium, das in regelmäßigen Abständen also tagt. Und dann gibt es immer die große Pressekonferenz hinterher, wo Christine Lagarde dann kryptisch, nebulös wichtige Entscheidungen äußert, die kein Mensch versteht, wobei aber die Finanzmärkte genau verstehen, zwischen den Zeilen zu lesen. So, das ist der EZB-Rat. Davon zu unterscheiden ist, ich habe es erwähnt, das EZB-Direktorium. Das besteht aus 6 Mitgliedern. An der Spitze Christine Lagarde, die übrigens an der Spitze all dieser Organe steht. Also sie ist Vorsitzende des Rates, Vorsitzende des Direktoriums und Vorsitzende auch des erweiterten Rates. Ja, also sie steht immer an der Spitze. Und das besteht aus 6 Mitgliedern, die vom Europäischen Rat, also von den Staats- und Regierungschefs ausgewählt werden. Da ist ein großer Unterschied. Die nationalen Zentralbankpräsidenten, die ja im Rat sitzen, im EZB-Rat sitzen, die werden natürlich national bestimmt. Ja, da gibt es keine europäischen Vorgaben, ganz wenige. Die müssen mindestens eine Amtszeit von 5 Jahren haben und müssen unabhängig sein. Aber ansonsten macht das der Mitgliedstaat selber. Für das EZB-Direktorium, die stehen ja sozusagen für kein Land jetzt. Da braucht es ein europäisches Verfahren. Und da ist das entscheidende Gremium der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs selbst, die also aus dem Kreis der in Währungs- und geldpolitischen Fragen anerkannten Experten und Expertinnen diese Personen auswählen. Ja, und dann für eine Amtszeit von 8 Jahren, die nicht verlängert werden kann, also man ist einmal 8 Jahre EZB-Präsident oder Direktoriumsmitglied, die Personen auswählen. Das ist das Direktorium und die sind sozusagen für das Tagesgeschäft zuständig. Ja? Der EZB-Rat beschließt die großen Linien und das Direktorium führt das dann nach diesen Linien aus. Und das Direktorium ist in letzter Zeit, da hast du recht, Jonas, so ein bisschen stärker in den Fokus der Medien gerückt, weil die EZB insgesamt stärker in den Fokus der Medien gerückt ist. Und da spielt die Präsidentin Christine Lagarde eine ganz große Rolle. Aber das Direktorium hat sich in den letzten Jahren auch vorgenommen, die Politik etwas mehr zu erklären, also nicht nur diese kryptischen Konferenzen abzuhalten, sondern ist also auch auf Twitter sehr aktiv, auf sozialen Medien sehr aktiv. Isabel Schnabel ist da sehr zu nennen, die sich also bemüht, Geldpolitik irgendwie zu erklären und so ein bisschen zu entmystifizieren. Ja, und das sind die beiden zentralen Organe der EZB.
Erstmal vielen Dank für die ausführliche und nachvollziehbare Erläuterung, wie sich die EZB so im Groben zusammensetzt. Du hast es ja angesprochen, die Direktorin Frau Lagarde, Jonas hat sie ja auch benannt, steht den Organen vor. Also sie hat den Vorsitz eben im Direktorium und im EZB-Rat ist sie auch beteiligt. Da könnte man jetzt die Schlussfolgerung ziehen, dass sie verhältnismäßig viel Macht hat. Gleichzeitig hat sie aber natürlich auch nur eine Stimme in diesen Organen. Wie würdest du das sehen? Also ist die Macht tatsächlich exorbitant höher im Vergleich zu den anderen oder kann man es so nicht sagen?
Sie genießt gewisse Privilegien, das stimmt. Irgendjemand muss den Laden sozusagen auch leiten. Das macht sie. Inwiefern ist jetzt ihre Stellung besonders? Also einerseits, wenn wir im EZB-Rat mal schauen, hat sie, du hast es angesprochen, Manuel, eine Stimme, genau wie alle anderen. Also das Direktorium ist jetzt nicht einflussreicher von der Stimme her. Alle 6 Direktoriumsmitglieder haben eine Stimme. Man muss aber wissen, das ist vielleicht wichtig, seit einigen Jahren haben wir ein Rotationssystem im Rat. Und durch dieses Rotationssystem bei der Abstimmung wird das Verhältnis zwischen Direktorium und anderen Mitgliedern, also den Zentralbankpräsidenten, auf 6-15, wenn man so will, eingefroren, indem immer bestimmte Zentralbankpräsidenten oder Präsidentin kein Stimmrecht in dem jeweiligen Monat haben. In Deutschland ist das so, dass alle 5 Monate einmal der deutsche Zentralbankpräsident nicht mitstimmt, mitredet und mitdiskutiert, aber nicht mitstimmt. Sodass also so ein gewisses Verhältnis von 6-15 Direktoriumsmitglieder zu Zentralbankpräsidenten eingehalten wird. Zweitens, die Präsidentin, die Stimme der Präsidentin gibt den Ausschlag bei einer Pattsituation. Wenn es also eine Situation gibt, bei der also gleich viele für und gegen eine Entscheidung sind, dann entscheidet sich der EZB-Rat dann am Ende im Sinne der Stimme der Präsidentin. Ja, das heißt, in so einer Pattsituation hat sie eine gewisse zusätzliche Kraft. Ja? Und natürlich, und das trifft das ganze Direktorium, beschließt das Direktorium letztlich oder ist das Direktorium zuständig für die Vorbereitung der EZB-Ratssitzung. Ja, das heißt, jeder kennt das, der im Verein irgendwie tätig ist, wenn man der Vorstand ist, dann hat man so einen gewissen Einfluss auf die Tagesordnung, was wird jetzt eigentlich zur Abstimmung gebracht, wie formuliert man das, welche Reihenfolge macht man und das ist also auch etwas, was das Direktorium natürlich kann und macht und nutzt und ist auch gar nicht verwerflich, dafür ist es auch da, es soll ja sozusagen diese führende Position auch wahrnehmen, es ist ja auch besonders europäisch, ich habe es angedeutet, weil es eben nicht durch einen Mitgliedstaat irgendwie benannt wird, sondern durch alle Staats- und Regierungschefs, kommt dem auch so eine besondere europäische Kraft zu. Und deswegen übrigens auch dieses Einfrieren des Verhältnisses von 6-15, damit man so eine gewisse Reduktion der nationalen Interessen auch im EZB-Rat hat. Ja, dafür ist das gedacht gewesen. Und dann hat natürlich die EZB-Präsidentin das Privileg, die EZB nach außen zu vertreten. Also es spricht eben für den EZB-Rat nicht irgendein und nicht jeder nationale Zentralbankchef oder Chefin, sondern nach außen formal ist die Präsidentin dafür zuständig. Sie gibt die Pressekonferenzen, sie ist dadurch eben auch beauftragt, die EZB-Politik in der Öffentlichkeit zu erläutern und zu erklären. Und das kann man natürlich auf unterschiedliche Art und Weise machen. Und wer sich mit Zentralbanken auskennt, weiß, dass das sozusagen informell gesprochene Wort nach außen manchmal sehr viel wichtiger ist als die formal beschlossene Maßnahme nach innen. Das heißt, die Kraft, mit der man auf die Finanzmärkte möglicherweise Einfluss nehmen kann, ist durchaus erheblich für den Präsidenten oder die Präsidentin. Und wir haben das in der Euro-Krise ja gesehen mit Mario Draghi und seiner berühmten Whatever it takes-Rede. Das sind 3 Worte. die ganze Rede geht ja noch ein bisschen weiter. The ECB will do whatever it takes to preserve the euro. Und dann, and believe me, it will be enough. Bums. Ruhe auf den Finanzmärkten. Man muss es ja mal sagen. Es war sozusagen auf einen Schlag war die ganze Spekulation zu Ende. Und diese Rede hat nicht eine einzige formelle Maßnahme nach sich gezogen. Das OMT-Programm ist nie aktiviert worden. Das heißt, dieses Wort, das außen reden, nach außen sprechen können, ist also sehr viel bedeutsamer, als das vielleicht bei anderen Institutionen national und international der Fall ist.
Zeigt dir aber auch, welchen Einfluss diese EZB auch auf das gesamte, du sagst Finanzmarkt, aber natürlich auch auf unser persönliches Leben ja hat. Wie siehst du das denn? Ist das wirklich so, dass, ich habe auch einige Stimmen jetzt gelesen, die gesagt haben, dass die EZB möglicherweise sogar noch ein bisschen mehr Einfluss hat als die normale Politik bei uns in Deutschland, weil ja doch das Geld eine riesige Rolle in unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft, überall spielt.
Also, Zentralbanken und ihre Tätigkeit ist etwas, was lange unterschätzt wurde in ihrer Bedeutung für den Einzelnen, für die Einzelne. Wir leben jetzt in einer Zeit, etwa 15 Jahre, in denen also die EZB, aber nicht nur die EZB, sondern auch die anderen Zentralbanken bewusst für eine große Öffentlichkeit die Bühne der Politik so ein bisschen betreten haben. Sie wurden früher, auch die EZB übrigens in den ersten Jahren, kaum jemand würde wissen, wer eigentlich der erste EZB-Präsident war. Das war Wim Duisenberg, der also ganz ruhig im Hintergrund gearbeitet hat, aber auch arbeiten konnte, weil wir sozusagen eine sehr ruhige Zeit auch finanzpolitisch hatten. Und dann kam Herr Trichet, und dann kam Mario Draghi, und der war sozusagen der Erste, der quasi gezwungen war, am Ende von Trichets Amtszeit war es auch schon, mehr oder mehr in die Öffentlichkeit zu treten. Und dadurch ist eine Debatte entstanden, Jonas, die mal hinterfragt hat, was Zentralbanken eigentlich so machen und welchen Einfluss sie haben. Denn sie hatten diesen Einfluss schon immer und sie haben diesen Einfluss auch schon immer geltend gemacht. Sie wurden aber so ein bisschen als technokratische, ja beinahe langweilige Behörde geframed, die so im Hintergrund agiert, wo keiner so genau weiß, was die machen, aber es ist auf alle Fälle neutral, es ist alles irgendwie alles ganz entspannt und die machen das schon und so weiter. In Wirklichkeit stimmte das natürlich nie. Du hast meine kleine Einführung erwähnt zur EZB. Da steht dann von technokratischer Behörde als Untertitel von technokratischer Behörde zu politischem Akteur, aber da kommt ein Fragezeichen am Ende, ja. Denn sie war nie nur technokratischer Akteur. Sie wurde als ein solcher gesehen. Ihre Politik, die Zinspolitik, hatte natürlich aber schon immer Verteilungswirkungen. Wir sehen das bei großen Dingen in den USA in den 80er Jahren, wo dann der Zinsanstieg massiv auch zur Arbeitslosigkeit geführt hat, beispielsweise, ja, um die Inflation einzudämmen und ähnliches. Das wurde aber nie so registriert und irgendwie immer als, ja, ist halt so akzeptiert von der Bevölkerung und auch von der Politik. Und das hat sich mit der Eurokrise geändert. Mit der Eurokrise sehen wir also die Macht, die Zentralbanken haben, zum ersten Mal. Sie ist nicht zum ersten Mal da, sondern sie wird zum ersten Mal wirklich sichtbar. Ja, und in der Tat hat also auch eine Zentralbank mit den Politiken, die sie betreibt, Einfluss auf wirtschaftliche und finanzielle Zusammenhänge. Ja, es macht einen Unterschied, ob wir 5% Leitzins oder 2% Leitzins haben für die ökonomische Entwicklung. Es macht einen Unterschied, ob sie Anleihen erwirbt oder ob sie das lässt für die Verteilung von Wohlstand innerhalb der Eurozone. Und das hat eben eine größere Debatte jetzt hervorgerufen, um mal zu überlegen, ob das, was sie da tut, mit dem, wie sie organisiert ist, eigentlich gut zusammengeht.
Das war jetzt ein gutes Stichwort, weil das sekundäre Mandat der EZB ist ja auch Unterstützung der Wirtschaftspolitik. Aber nach meinem Verständnis ist das primäre und übergeordnete Mandat eben das Mandat oder die Aufgabe eben der Preisstabilität. Führt er gerne mal ein bisschen so aus. Also was kann man sich darunter vorstellen? Zum einen natürlich aus rechtlicher Sicht, aber auch wie da so der Stand bei den Ökonomen ist.
Zentralbanken werden jedenfalls seit den 90er Jahren als fundamental wichtig angesehen zur Sicherung der Preisstabilität der jeweiligen Währung. Das ist eigentlich die zentrale Aufgabe. Das ist auch die Aufgabe der EZB, die ganz im Fokus ihres Mandats steht. Sie hat also die Aufgabe, die Preisstabilität zu sichern und dafür Sorge zu tragen, dass es also keine plötzlichen Preissprünge nach oben oder nach unten gibt. denn Preisstabilität wird in einer Marktwirtschaft als etwas essentiell Wichtiges angesehen. Und das, glaube ich, wissen wir gerade auch in Deutschland aufgrund der Historie 1923, Hyperinflation. Aber wir sehen es auch in anderen Staaten, in Argentinien jetzt beispielsweise, wo man also morgens Geld abhebt, um Brot zu kaufen und abends kann man damit schon wieder nur ein halbes oder ein Viertel Brot kaufen, weil die Preise so angestiegen sind. Also Inflation ist eine ziemliche Katastrophe für einen, nicht nur für den Binnenmarkt, sondern für die Wirtschaft insgesamt. Und eine Institution zu haben, die sich darum kümmert, dass das nicht eintritt, ist ja erstmal per se jetzt nicht sonderlich verwerflich, sondern, glaube ich, nachvollziehbar. Das hat man, diese Aufgabe hat man unabhängigen Zentralbanken gegeben. Wir können über die Unabhängigkeit gleich nochmal sprechen, weil man in den 90er Jahren insbesondere, also gab eine lange Debatte in der Ökonomie, weil man in den 90er Jahren aber dann spätestens sozusagen sich darauf geeinigt hat, dass die Politik mit Geld möglicherweise nicht so umgeht, dass es der Inflation immer nur gut tut oder der Verhinderung von Inflation, muss man sagen, weil sie eben geneigt sein könnte, Wahlgeschenke zu machen, die sich kurzfristig nicht auf die Inflation ausüben, aber langfristig massiv negative Folgen haben. Deswegen hat man das also einer unabhängigen Behörde gegeben, aber begrenzt eben auf das Mandat eigentlich der Preisstabilität. Was ist Preisstabilität jetzt? Es geht nicht darum, alle Preise einzufrieren, sondern wir wollen ja eigentlich, dass Knappheiten sich in Preisen ausdrücken. Was wir verhindern wollen, ist, dass das Preisniveau, ja, also so eine Art Korb, insgesamt exorbitant schnell steigt. Die EZB, die in diesem Zusammenhang sogenannte Zielunabhängigkeit genießt, hat das festgelegt und hat gesagt, jetzt der aktuelle Wert liegt, also Preisstabilität ist also dann bei einem Anstieg der Preise um 2%. Ja, wenn das bei 2% liegt. Und sowohl ein deutliches Unterschreiten als auch ein Überschreiten wird als ein Problem angesehen. Warum 2%? Nur ganz kurz dazu. Warum nicht 0%? Naja, also genau messen kann man das eben nicht. Und es gibt so die Erfahrung, dass man das ein bisschen überzeichnet. Wenn man also 0% anstrebt und 0% misst, dann hat man möglicherweise in manchen Teilen schon Deflation. Das heißt, man nimmt ein bisschen einen Puffer nach oben. Das Zweite ist, gerade in einer inhomogenen, wirtschaftlich nicht ganz homogen, so muss man sagen, Zone wie der Eurozone, könnte ein einheitlicher Zinssatz oder eine Preisstabilität von 0%, Inflation von 0%, bedeuten, dass es in manchen Regionen positive Inflation gibt und in manchen Regionen negativ. Also das ist ja ein Durchschnitt. Und auch da möchte man verhindern, dass irgendwo Deflation regional herrscht. Und deswegen nimmt man so einen kleinen Puffer. Und außerdem kann die EZB mit so einem Puffer besser auf Zinsschocke reagieren, also auf externe Schocks, weil sie dann möglicherweise Zinsen noch senken kann. Deswegen gibt's dieses 2%-Ziel. Das ist ganz üblich. Das machen alle Zentralbanken. Ne? Also die Bank of England hat 2%, die Bank of Japan hat mittlerweile 2%, die Fed strebt 2% an. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Was interessant ist, Manuel, du hast es angesprochen, dass die EZB aber nicht nur diese Preisstabilität zu wahren hat. Das ist ihr primäres Ziel. Aber solange das nicht gefährdet ist, also solange also keine Inflations- oder Deflationsrisiken bestehen, ist sie verpflichtet, die Wirtschaftspolitik in den Mitgliedstaaten zu unterstützen. Das ist ein Teil des Mandats, der insbesondere zu Beginn der Euro-Krise viele Ökonomen völlig von den Socken gehauen hat. Also man hört dort immer von den Ökonomen, Wirtschaftspolitik ist keine Aufgabe einer Zentralbank. Und die haben das auch für die EZB immer nach außen getragen. Ich erinnere mich an ein Telefonat mit einem Ökonomen, der sagte, was macht die EZB denn da? Ich sage, ja, hast du schon mal einen Vertrag geguckt? Da steht's ja drin. Und das ist natürlich ein Schritt, den möglicherweise Ökonomen und Ökonomen nicht so oft tätigen, weil sie keine Juristinnen und Juristen sind, aber der war dann also sehr still am Telefon und sagte, das kann doch gar nicht sein, dass das da drin steht. Doch, das steht da drin. Das ist etwas, was durchaus auch in manchen Zentralbanken nicht ganz fremd ist. Also die Fed, die amerikanische Fed zum Beispiel, hat klassischerweise auch eben Arbeitsmarktziele, die ihr Mandat umfasst. Bei der EZB war man jetzt deswegen so überrascht, Anfang der 2010er, weil die EZB dieses Mandat praktisch bis dahin völlig ignoriert hat. Und sie hat es bis heute fast vollständig ignoriert. Sie hat keine offizielle Maßnahme bisher mit diesem Teil des Mandates begründet. Sie hat also, weil sie schon geahnt hat, dass das möglicherweise gewisse Bauchschmerzen hervorrufen könnte, wenn sie als eine unabhängige Instanz jetzt die Wirtschaftspolitik mitbestimmt, zumindest unterstützt und damit eben auch Allokation und Verteilung irgendwie beeinflusst, offiziell, weil sie das geahnt hat, hat sie davon bisher eigentlich, und man muss es als Jurist, muss ich das sagen, vertragswidrig abgesehen. Ja, weil sie ist dazu eigentlich verpflichtet, das zu machen, wenn eben keine Preisrisiken bestehen. Und wenn wir uns mal zurückerinnern in die Zeit jetzt ab 2010, Inflationsdruck hatten wir jetzt keinen. Das haben wir jetzt seit 2-3 Jahren, ja, geschenkt. Aber davor war die große Sorge, dass wir eigentlich nicht genug Inflation haben. Da hat sie aber trotzdem keine ihrer Maßnahmen, also auch die Anleihekäufe, mit diesem zweiten Mandat begründet. Jetzt überlegt sie das. Und zwar sehr offensiv, mit Konferenzen, mit Pressemitteilungen, vor dem Hintergrund der Klimakrise, ob nicht dieser Teil des Mandats jedenfalls auch eine Stütze sein könnte, um die Transformation der Wirtschaft hin zu einer CO2-freien zu unterstützen. Und wie das möglicherweise geht, rechtlich, ökonomisch und so weiter. Die Debatte läuft gerade sehr groß. Übrigens weltweit. Es gibt ein Netzwerk von Zentralbanken, Greening the Finance, wo sie sich also zusammensetzen und überlegen, wie Zentralbanken, die ja, Jonas und Manuel, ihr habt jetzt gesagt, ja sehr mächtig sind. Und das meine ich jetzt gar nicht nur negativ. Eine Macht klingt immer erstmal so negativ konnotiert. Sie haben sehr viel Kraft, die sie in diesen Prozess möglicherweise einbringen können, sodass es, glaube ich, auch sinnvoll ist, mal drüber nachzudenken, ohne Schnellschüsse zu machen, wie man diese Kraft für die notwendige Transformation einsetzen kann.
Da waren jetzt verdammt viele Punkte dabei und ich würde mal noch bei der Preisstabilität bleiben, weil ja, ich glaube, das ist so ein Thema, was die meisten irgendwie auch wirklich auch im tagtäglichen Leben betrifft. Und du hast jetzt das Wort Macht angesprochen und ich finde, diese 2% werden immer so einfach genannt. Du hast jetzt auch gesagt, 2%, das wird von der Bank irgendwie, ich frage mich immer noch, wo diese 2% eigentlich wirklich herkommen. Du hast es ja auch gemeint, ja, das ist halt so angegeben, aber andererseits, diese 2% haben eine riesen Auswirkung auf unser eigenes Leben, jeden Tag. Weil wenn wir jetzt mal, okay, wir hatten das letzte Jahr den Ukraine-Krieg, wir Energiethema, das heißt, da wird man sagen, okay, da kommt Inflation daher, deswegen hatten wir in Euro auch Bereich eine Inflation von 9%. Wenn wir es mal alles rausrechnen und nur diese 2% da lassen, die EZB ja vorgibt, faktisch erreichen zu möchten, zu wollen und zu müssen, besser gesagt, du hast ja gemeint, das ist ja ein Ziel, würde es gesagt bedeuten, die Kaufkraft halbiert sich in 35 Jahren auf die Hälfte von deinem Geld. Und da habe ich ein Riesenproblem damit. Wie kann das sein? Weil zum Beispiel, ich habe heute Morgen nochmal nachgelesen, die EZB sagt dazu, wir machen das, damit sie mit ihrem Geld morgen noch genauso viel kaufen können wie heute. Das ist doch rein objektiv eine Falschaussage.
Das ist, also morgen und heute, da würde ich sagen, stimmt das also schon noch, aber ich verstehe, worauf du hinaus möchtest, auf die lange Frist sozusagen.
Ja. Genau.
Ich habe ja erläutert, warum wir oder warum die EZB Preisniveaustabilität eben nicht als 0% Inflation umfasst. Und da sind sich die meisten Ökonomen auch einig, dass sozusagen ein leicht positives Inflationsziel aus den genannten Gründen der bessere Weg ist. Wir reden ja nicht von 100% oder 200% Inflation, sondern wir reden von einer leicht inflationären, also einem leicht positiven Inflationsziel, was eben viele Ökonomen zusätzlich auch deshalb für sinnvoll halten, weil es eben tatsächlich dazu anregt, das Geld auch zu nutzen. Das klingt jetzt, ne? Also Ökonomie lebt ja eben auch davon, dass wir das Geld auch einsetzen. Und wir haben in der Eurokrise und in der Folge auf die Eurokrise erlebt, welche Probleme sich auch für eine Ökonomie ergeben, wenn Leute kein Geld ausgeben, sondern es horten. Ja, also das Geld zu horten und mittlerweile wirkt das schon wieder so weit weg. Aber wenn wir in die 2017er, 2018, 2019er Jahre gehen, da hat die EZB ganz viel versucht, um die Leute dazu anzuregen, endlich ihr Geld auszugeben. Ja, also die Inflation war sehr, 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 sehr niedrig. Die lag also unter 1%, weit unter 1% teilweise. Und das Problem war jetzt, dass die Leute aufgrund der ökonomischen Gesamtsituation, vieler Unsicherheiten, das Geld, was die EZB ihnen quasi mehr oder weniger nachgeworfen hat, nicht abgerufen haben. Sie haben es nicht genutzt. Ja, die Kredite waren praktisch bei null teilweise, 0%, und sie haben es trotzdem von den Unternehmen nicht abgerufen und nicht investiert. Und das heißt, wir sehen, was es für eine Ökonomie eben auch bedeuten kann, wenn also das Geld, was da ist, nicht genutzt wird. Und wenn man zumindest ein leicht positives Inflationsziel hat, ja, leicht positiv, 2% pro Jahr, ja, dann so die Überlegung, kann das eben zusätzlich dazu ein Incentive, einen Anreiz bieten, um mit dem Geld eben tatsächlich bessere Investitionen zu machen, als einfach nur das Geld liegen zu lassen. Denn eine Investition lohnt sich dann eben, wenn sie mehr als 2% Rendite bringt. Wenn ich aber gar nicht investiere, dann habe ich eben das Problem, dass mein Geldwert ein bisschen sinkt. Das heißt, ich werde sozusagen angeregt, mit dem Geld auch aktiv zu werden. Und das ist im Grunde so ein bisschen der Kompromiss, den man dann wählt, abgesehen von den Problemen, die ich dir genannt habe, im Hinblick auf das Messen der Inflation. Denn Deflation wird von den meisten Ökonomen eben als ein großes, viel größeres Problem noch gesehen, weil es eben noch sehr viel stärker dazu anregt, wirtschaftliche Tätigkeit auf Null runterzufahren. Sodass also man bei all diesen Problemen, die du zu Recht ansprichst, ja, so eine Art Zielkonflikt hat. Ja, in einer idealen Welt würden wir natürlich 0% Inflation, fertig, und alles wäre toll, aber so funktioniert das Leben eben sozusagen nicht, aufgrund dieser verschiedenen Zielkonflikte, die wir haben. Und da nehmen eben praktisch alle Zentralbanken der Welt dieses 2%-Ziel so als Maß, als Leitlinie, wenn man so will.
Unabhängig davon, wie man zu eben diesem Ziel steht, ist uns zumindest aufgefallen, dir selbstverständlich auch, dass sich eben die Wortwahl und die genaue, ja, Titulierung des Ziels doch etwas gewandelt hat. Früher war es ja so, man hat einfach gesagt, überspitzt oder salopp gesagt, unter 2% alles gut. Dann ist man irgendwann dazu übergegangen, ja, unter 2% soll sein, aber es soll doch nahe dran sein. Und jetzt ist ja das Ziel, dass man sagt, naja, mittelfristig exakt 2%. Das heißt, wenn wir eine Phase haben, die müssen wir ein bisschen darüber, kein Problem, weil es gibt auch möglicherweise wieder Phasen, die das dann im Mittel ausgleichen. Wenn wir das Ziel immer wieder anpassen, ist es natürlich verhältnismäßig einfach, die Ziele auch zu erreichen. Und jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch die Frage, wer garantiert denn, dass wir nicht in 5 Jahren irgendwie ein Inflationsziel von 3 oder 4% haben, weil wir eben feststellen, hoppla, die 2%, das war nicht gut. 3 sind besser, 4 sind besser. Also wie kann man einen da die Sorge nehmen?
Zum einen hast du jetzt vielleicht so leicht überzeichnet, wie das Inflationsziel sich in den letzten 22 Jahren verändert hat, ja, oder mittlerweile 24 Jahre, muss man ja sagen, ja, also seit 1999. Die 2% sind ja im Kern immer die gleichen geblieben, ne? Also wir haben jetzt nicht irgendwie mal 7, mal 5, mal 3, mal 2. So funktionieren Zentralbanken nicht. Das könnten sie eben aufgrund ihrer langfristigen Perspektive, die sie den Marktteilnehmern bieten müssen, um überhaupt das Vertrauen in die Geldordnung aufrechtzuerhalten, auch nicht machen. Und das könnten sie und würden sie auch nicht tun. Sondern was wir sehen, sind also punktuelle Veränderungen. Insbesondere die erste hast du angesprochen. Das ursprüngliche Ziel war, sie streben eine Inflationsrate von unter 2% an. Das war das erste Inflationsziel der EZB und damit war das Ziel erreicht und eine Intervention der EZB dementsprechend auch weder erforderlich noch streng genommen zulässig, wenn die Inflation irgendwo zwischen 0 und 2 lag. Ja, das heißt, auch eine Inflation von 0,1% war im Zielbereich, weil es unter 2% lag. Nun hat sich aber eben, ich habe es gerade angedeutet, nicht zuletzt auch in der Eurokrise gezeigt, dass eine so niedrige Inflation, die dann aber gleichzeitig eine Zielerreichung darstellt, für die wirtschaftliche Gesamtentwicklung hochgradig problematisch sein kann. Weil eben die wirtschaftliche Aktivität massiv sinken kann, wenn es wirklich überhaupt keinerlei Inflation gibt. Und die Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer sagen, dann spare ich einfach und warte ab und mache nichts und investiere nichts. Ja? Das hat eben dazu geführt, dass man das Ziel kontinuierlich, wenn man so will, stärker an die 2% herangeführt hat. Deswegen hat man dann eben gesagt, unter, aber nahe bei, das war das Ziel, das bis 2021 galt, unter, aber nahe bei 2%. Und was man jetzt unter Christine Lagarde nochmal gemacht hat, war jetzt nochmal eine gewisse Verfeinerung dessen, indem man gesagt hat, also wir wollen in der langen Frist diese 2% gerne haben, also ist es okay, wenn es mal ein bisschen drüber, aber Achtung, es ist auch okay, wenn es mal ein bisschen drunter ist und will dadurch ein bisschen auch den Handlungsdruck und die Interventionsnotwendigkeit für die EZB nehmen. Denn wenn sie, je genauer sie ein Ziel formuliert, und du hast es angesprochen, Manuel, je genauer sie ein Ziel formuliert, umso häufiger wird sie das verfehlen. Ja, wenn sie sagen würde, ich will 2,347% Inflation. Das ist mein Ziel, Punkt. Ja, dann verfehlt sie es praktisch ständig, dauerhaft und verliert natürlich massiv an Glaubwürdigkeit, weil es natürlich so punktuell in einer großen Volkswirtschaft oder im großen Binnenmarkt überhaupt nicht darstellbar ist. Wie soll das funktionieren? Also ist es klar, dass fast alle Zentralbanken irgendwie so einen gewissen Korridor sich geben, um ihre Glaubwürdigkeit nicht fundamental zu riskieren. Und jetzt ist die Frage, in welche Richtung und wie weit mache ich diesen Korridor? Und da hat die EZB sich jetzt eben dafür entschieden zu sagen, also in die lange Frist wollen wir 2%. Damit vereinbar ist aber, wenn wir mal ein bisschen drüber sind, damit vereinbar ist aber auch, wenn wir mal drunter sind. Das heißt, ihr könnt uns nicht sozusagen sofort bei 1,9% sagen, so, jetzt bitte mach was. Oder bei 2,1, jetzt los, jetzt schlag aber zu oder mach die Zinsen 5% höher. So, das heißt, es geht hier vor allen Dingen um eine halbwegs sinnvolle Zielmaßgabe, die also nicht zu konkret ist, um die EZB nicht geradezu in die Zielverfehlung zu treiben. Ja? Wie kann man jetzt sicherstellen, Manuel, dass wir nicht morgen 4, 5 oder 6% als Ziel ausgeben? Und die Antwort ist, da sind wir Juristen doch da. Ja? Ihr macht euch doch keine Sorgen. Ja? Also, das 2%-Ziel muss ja, oder das Ziel generell, muss ja mit dem Artikel 127 AIUV vereinbar sein. Die EZB ist nicht sakrosankt, die EZB unterliegt gerichtlicher Kontrolle. Das hat sich in der Eurokrise mehrfach gezeigt, sowohl durch den EuGH als auch durch das Bundesverfassungsgericht. Schauen wir mal auf das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil, in seinem zweiten Vorlageverfahren, mitgeteilt, dass es die 2%, die damaligen, nahe, aber unter 2%, dieses Ziel für verfassungsgemäß hält, also eine vertretbare Konkretisierung des Preisstabilitätsziels des 127, so muss man es korrekt ausdrücken. Das ist aber nicht grenzenlos möglich. Das heißt, in der Literatur, oder also ihr könnt es auch bei mir nachlesen, ja, ich zähle dazu Literatur, ist eben die Debatte, wie weit ist sozusagen jetzt der Einschätzungsspielraum, der Beurteilungsspielraum, der Konkretisierungsraum für die EZB. Und da wird man sagen, zwischen 2 und 3% ist wahrscheinlich das Maximum, was die EZB noch mit diesem Wort Preisstabilität in Einklang bringen kann. Ja, das heißt, ja, bei 2,2% würden wir jetzt auch nichts sagen. Wahrscheinlich als Juristen und Juristen müssen die Ökonomen uns dann erklären, ob das irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Aber irgendwann wäre eine Grenze erreicht. Und es gibt aktuell auch keinerlei Bestrebungen, der EZB oder anderer Zentralbanken dieses Ziel von 2% jetzt fundamental zu erhöhen, weil man sagt, wir passen einfach sozusagen unser Ziel immer der Realität an. So funktioniert Geldpolitik natürlich dann auch nicht, weil dann würde sie ihre Glaubwürdigkeit vollständig verlieren. Und das ist der größte Schatz, den eine Zentralbank hat und den übrigens eine Geldordnung hat. Das betrifft ja nun auch Bitcoin oder ähnliche. Wenn die Teilnehmer an dieser Geldordnung das Vertrauen in diese Geldordnung verlieren, dann hat sie ein Problem. Und zwar kann sie machen, was sie will, kann sie viel Gesetze ganz dann geben, wie sie wollen. Dann ist sozusagen Game Over. Und das sehen wir beispielsweise dann im Kleinen, wenn eine Bank das Vertrauen der Kundinnen und Kunden verliert, ihre Einlagen abziehen, das ist alles, dann ist die Bank erledigt. Ob das nun stimmte oder nicht, spielt gar keine Rolle. Dann ist die Bank vorbei. Und im Großen stimmt das sozusagen auch für die Zentralbank. Und deswegen wird sie gerade ihre geldpolitische Strategie nicht ad hoc einfach hin und her irgendwie verändern, weil sie sich dann im Grunde ihr eigenes Grab schaufelt. Also ich kann dir ziemlich sicher sagen, mehr als 3% geht nicht. Es gibt aber auch keine Bestrebung, das zu tun.
Dann, weil du gerade gemeint hattest, das Thema Haftung habe ich jetzt gerade auch so im Kopf. Weil was passiert denn, du hast gemeint, klar, das eine Thema ist das Vertrauen, weil wenn es die EZB es nicht schafft, das Ganze eben auch in diesen Korridor zu bringen, ich meine, wir hatten in den letzten Monaten teilweise 8-9% sogar, gibt es dann irgendwann auch auf dem, also ich als Nicht-Jurist, ich meine, ich sitze unter zwei Juristen hier, ich habe da ja keine Ahnung in diese Richtung, aber gibt es auf diesem Blatt Papier dann auch irgendeine Aussage, was passiert, wenn die EZB zum Beispiel jetzt ein Jahr lang schafft, diesen Korridor nicht zu erreichen? Ich aus der Wirtschaft würde irgendwann sagen, okay, wenn das die Politik oder die Personalpolitik nicht schafft, das Ziel zu erreichen, dann wird sie entlassen, weil es nicht funktioniert. Gibt es da in den Verträgen auch so etwas, diesen Plan oder dieses Ziel überhaupt, wenn das rauskommen sollte?
Also die EZB muss sich insbesondere politisch rechtfertigen. Sie ist zwar unabhängig, aber natürlich sind für solche Staatsinstitutionen und Staatsorgane typische Haftungsfragen. Also keiner muss das dann bezahlen von denen, ja, es wäre auch völlig, wie soll man solche Beträge dann auch privat irgendwie übernehmen, aber man muss sich rechtfertigen und zwar gibt es einen monetären Dialog, den zwischen dem Europäischen Parlament und der EZB und es gibt ein monatliches Rundschreiben der EZB, es gibt die Pressekonferenzen, wo sie sich also erklären muss in der Öffentlichkeit, wie sie sich eigentlich jetzt vorstellt, dass sie da wieder zu dem Ziel hinkommt. das kann schon einen enormen Druck auf die Teilnehmer des EZB-Rates natürlich ausüben. Wir haben es jetzt ja gesehen, dass die Inflation dazu geführt hat, dass die Zinsen eben massiv jetzt auch angehoben worden sind. Immer wieder. Sehr umstrittene Maßnahmen. Manche Ökonomen sagen, das bringt überhaupt nichts, weil es ein exogener Schock ist, der damit gar nichts zu tun hat. Andere sagen, das war genau richtig. Also wir sind da auch in einer ökonomisch außerordentlich, sag mal, umstrittenen Situation, was generell für die Geldpolitik übrigens gilt, wenn man ganz ketzerisch ist, sagt, keiner weiß eigentlich so genau, was eine Zentralbank macht oder was sie machen sollte und wie es funktioniert, aber wir machen es halt seit 70 Jahren. Ganz so ist es nicht, aber es ist ein sehr umstrittenes Gebiet und für diese Schritte, die sie wählt, muss dann die EZB, namentlich insbesondere Frau Lagarde, eben auch den Kopf hinhalten, jetzt im übertragenen Sinne, und muss sich rechtfertigen. Es ist aber nicht vorgesehen, Jonas, wenn du das fragst, dass die EZB-Präsidentin dann gefeuert werden kann wegen Zielunterschreitung. Denn das ist ja gerade die Idee der Unabhängigkeit. Ja, sondern die EZB soll ja auch Maßnahmen ergreifen, die der Politik sehr wehtun können. Und das tut sie jetzt ja auch. Wenn sie die Zinsen anhebt, ist das ja nicht unbedingt eine schöne Sache für die Politik. Fragen Sie mal Herrn Lindner. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden Sie sehen, der ist gerade nicht so glücklich mit den Zinsleistungen, die er für die Staatsverschuldung aufbringen muss, die jetzt gestiegen sind durch die erhöhten Zinsen, die nicht zuletzt auf die EZB zurückgehen. Also die EZB soll ja als Zentralbank eben unangenehme Maßnahmen treffen. Und wenn sie immer die Gefahr sähe, wenn ich unangenehme Dinge tue, werde ich gefeuert. Ja? Und ob es unangenehm ist oder nicht, ob es sinnvoll ist oder nicht, darüber lässt sich ja streiten. Dann hätte sozusagen die EZB und langfristig auch die Geldpolitik ein großes Problem, weil die Politik natürlich dann immer behaupten könnte, du hast einfach schlecht gearbeitet und deswegen feuere ich dich. In Wirklichkeit feuert man sie aber, weil man mit der Politik nicht einverstanden ist. Das heißt, wir haben so eine Art Widerspruch, den wir irgendwie versuchen aufzulösen. Und der Kompromiss ist eben, dass wir sagen, Frau Lagarde kann 8 Jahre machen, was sie will. Ich übertreibe. Sie hat natürlich Regeln, an die sie sich halten muss. Aber und nach 8 Jahren fliegt sie aber raus. Punkt. Und dann haben wir 9. Oder eine neue. Ja, also das ist sozusagen der Kompromiss, den man dann wählt, der das kleinere Übel ist gegenüber einer Politik, die von morgens bis abends der Zentralbank sagt, wie sie bitte die Zinsen zu verändern hat. Immer mit der Androhung, dass sie sonst rausgeschmissen wird. Wozu das führt, sehen wir ein bisschen in der Türkei. Die Türkei hat ja quasi gerade einen Präsidenten Erdogan, der auf bestem Wege ist, teilweise auch schon abgeschlossen hat, das Ganze in ein autoritäres Regime umzuwandeln und der also mit der Zentralbankpolitik überhaupt nicht glücklich war und deswegen in Zeiten hoher Inflation angeordnet hat, die Zinsen massiv zu senken und die Zentralbankakteure, die sich da gewehrt haben, fliegen dann eben raus, werden ausgetauscht und ähnliches und man sieht, wo die EZB jetzt geldpolitisch, die EZB, wo die Türkei jetzt geldpolitisch dasteht, ja. Also das ist sozusagen der Kompromiss, den man eingeht. Ich gebe dir recht, Politik muss sich verantworten und der normale Weg in der demokratischen Ordnung ist dann auch der mögliche Verlust des jeweiligen Postens, ja. Aber bei der EZB versucht man das eben aufgrund der Besonderheit der Situation etwas anders, ein bisschen anders zu regeln, aber sie ist nicht pauschal aus der öffentlichen Kritik raus und der Druck wirkt, wie wir sehen, der hat ja gewirkt und zu einer Veränderung der Geldpolitik geführt.
Teilweise hat man ja, wenn man verschiedene Berichte liest, das Gefühl, möglicherweise aufgrund dieser Unabhängigkeit, dass die EZB so ein bisschen zumindest machen kann, was sie möchte. Die Unabhängigkeit per se ist ja meiner Auffassung nach gut, weil dass ein Politiker aktiv Einfluss nehmen kann. Ich sage es auch hier mal überspitzt, wenn Herr Scholz oder Herr Lindner bei Frau Lagarde anrufen könnten und sagen, liebe Christine, so geht's nicht, dreh mal ein bisschen, dann geht's uns besser. Das möchte ja niemand. Aber was wäre denn jetzt das Worst-Case-Szenario für eben die Direktoriumsmitglieder? Also wie sehr kann der EuGH beispielsweise Frau Lagarde auf die Finger klopfen, wenn sie wirklich länger daneben liegt? Irgendeine Konsequenz muss es ja geben.
Also im Kernbereich der Geldpolitik ist es tatsächlich sehr schwer, aus den genannten Gründen, die Direktoriumsmitglieder oder auch die Ratsmitglieder politisch zur Verantwortung zu ziehen. Warum habe ich versucht anzudeuten? Das Problem bei einer Zielverfehlung der Geldpolitik ist ja, und das sehen wir also mehr als 2% oder deutlich drunter oder wie auch immer, und das sehen wir jetzt ja aktuell, dass auch die Ökonomen überhaupt nicht einig sind, woran das eigentlich liegt und welchen Anteil eigentlich die EZB daran jetzt wirklich schuld ist. Also ich bin mir relativ sicher, dass sozusagen die vergleichsweise schlichte Erklärung, das sind die Anleihenkäufe gewesen, und deswegen gab es eine Ausweitung der Geldmenge, eigentlich ökonomisch kaum noch haltbar ist, jedenfalls so pauschal. Die Frage, die sich stellt, ist ja, welcher Anteil ist denn jetzt da dran? Und dann stellt sich wiederum die Frage, und wie notwendig waren die Anleihekäufe? denn die haben sie auch nicht einfach nur zum Spaß gemacht. So, das heißt, die Situation stellt sich als so unglaublich komplex und gleichzeitig umstritten dar, dass wir ein konkretes Fehlverhalten, also genau der Zinsschritt war falsch oder genau diese Anleihe hätte nicht mehr gekauft werden, eigentlich gar nicht zuweisen können. Das ist ja genau das Problem. Ja, weshalb wir ja auch versuchen, das auf anderem Wege einzufangen, indem wir der EZB bestimmte grundlegende Geschäfte untersagen, zum Beispiel den direkten Ankauf von Staatsanleihen. Das darf sie nicht. Sie darf sie nur auf den Sekundärmärkten kaufen. Und wir verbieten ihr bestimmte andere Instrumente, die sie nicht darf, geben ihr also einen Rahmen. Aber in diesem Rahmen muss sie die Geldpolitik eben eigenständig machen. Und wir überweisen sie ja gerade deswegen an eine unabhängige Instanz, weil wir es eigentlich in Anführungsstrichen auch gerade nicht besser wissen. Und was wäre dann, und jetzt mal die Frage, eigentlich damit gewonnen, wenn wir dann eine andere unabhängige Instanz, nämlich den EuGH, sagen, dann entscheid du das jetzt bitte. Ja, also wir drehen uns ja im Kreis. Ja, der EuGH, wieso sollte der EuGH das denn besser wissen als die Expertinnen und Experten? Und die geben sich wirklich Mühe, das sind jetzt keine Hallodris, ja, des EZB-Rats. Und dann kommt plötzlich der EuGH, der sich noch nie mit Geldpolitik beschäftigt hat, und sagt dann, ja, die Anleihe jetzt aber nicht kaufen dürfen. Das finde ich Quatsch. Das ist natürlich absurd, diese Vorstellung sozusagen, es gäbe sowas wie eine objektive Wahrheit, die der EuGH einfach nur so feststellen müsste. Das ganze System ist komplizierter, ja. Und die institutionelle Stellung ist Ausdruck des Versuchs, diese komplexe Lage irgendwie in einem Kompromiss aufzufangen, der einerseits ermöglicht, dass wir flexible Geldpolitik haben, die auch Schmerzen zufügen kann der Politik, ja, und auch wehtun kann und auch wehtun muss. Und andererseits aber eine Politik nicht grenzenloser Handlungsbefugnisse darstellt. So, dieser Konflikt ist nicht in eine Richtung absolut aufzulösen. Geht nicht. Und der Versuch ist dann eben gewisse Leitplanken einzuziehen. Und das hat der EuGH, das hat das Bundesverfassungsgericht getan. Aus meiner Sicht hat das Verfassungsgericht hier jetzt nicht sonderlich überzeugend geurteilt, weil es diese Zusammenhänge, glaube ich, unterkomplex gelöst hat. Aber der Versuch jedenfalls, irgendwie einen Rahmen zu setzen, während man gleichzeitig Handlungsfähigkeit sichert. Das ist dieses Spannungsfeld, was sich sozusagen ideal kaum auflösen lässt und was wir, kurzer Seitenhieb zur aktuellen Situation, auch bei der Schuldenbremse sehen. Die Schuldenbremse soll einerseits zu Recht die Schuldenbedürfnisse der Politik begrenzen, sie soll aber andererseits natürlich Gestaltung trotzdem ermöglichen. Das heißt, eine Schuldenbremse kann besser oder schlechter organisiert sein, wenn sie entweder die Begrenzung überbetont und damit Gestaltung verringert, oder sie kann sozusagen schlecht formuliert sein, weil sie zu viel Gestaltung und zu wenig Begrenzung ermöglicht. Und da gilt es eben, einen Kompromiss zu finden. Und genau das ist auch die richtige Idee im Hinblick auf etwa eine Debatte zur Schuldenbremse jetzt, dass man sagt, wir müssen wieder die Balance, stimmt die eigentlich noch zwischen Begrenzung notwendiger und notwendiger Gestaltung. Und so ist das bei der EZB im Grunde auch. Auch da müssen wir uns immer die Frage stellen, ist die Gestaltung, die sie hat, vielleicht zu groß vor dem Hintergrund der Begrenzungen, die sie aktuell hat? Und ich würde sagen, bei der Preisstabilität bin ich eigentlich einverstanden, wie das kompromissmäßig gelöst ist. Das heißt ja nicht, dass es immer nur gute Entscheidungen der EZB gibt. Also das funktioniert ja so nicht. Ja, es gibt auch mal eine schlechte Entscheidung der EZB. Aber das ist besser, als sie sozusagen an die Kandare der Politik zu nehmen. Was aber jetzt den Klimaschutz angeht, Manuel und Jonas, wo die EZB jetzt ja möglicherweise auch versucht zu überlegen, komme ich da irgendwie rein, kann ich meine Macht auch für das Gute nutzen, ja, und nämlich die Transformation der Wirtschaft. Da würde ich sagen, sind so viele politische Fragen involviert, dass mir eine engere Anbindung an die Politik da lieb wäre. Und ich habe das auch so bei der letzten ECB Legal Conference im September vorgeschlagen, sozusagen zwei Unabhängigkeitsgrade zu postulieren. Sehr starke Unabhängigkeit bei der Preisstabilität, aber eine reduzierte Unabhängigkeit bei dem zweiten Mandat, sodass da die Politik stärker etwa auf die Ziele und die Handlungsmöglichkeiten einwirken kann, um dann wieder diese institutionelle Stellung für das Gesamtpaket passend zu machen.
Du hast jetzt gerade diesen rechtlichen Rahmen eingebracht und für mich ist noch die Frage eben, jetzt der Bürger und die Bürgerin wird sich natürlich auch die Frage stellen. Klar, die Juristen dürfen sagen, der EuGH darf sagen, was geht. Habe ich denn selbst irgendwie auch noch direkten Einfluss darauf? Weil du ja gemeint hattest, okay, die EZB-Präsidentin wird vorgeschlagen von den Staatsregierungschefs. Ist das mein Weg, wie ich wiederum ein bisschen Einfluss auf dieses Thema bringen kann? Weil ich ja wiederum am Ende der, ich sage jetzt mal, Endkunde bin, weil der Euro landet in meinem Geldbeutel. Ich will ja irgendwie auch mitreden ein bisschen.
Ja, absolut. In der demokratischen Ordnung ist es auch erforderlich, dass jede Ausübung von Hoheitsgewalt am Ende auf das Volk als Legitimationsendsubjekt, wie wir es nennen, zurückführbar ist. Das ist natürlich hier der Fall. Formal gibt es eine sogenannte Legitimationskette von uns Bürgerinnen und Bürgern über das Parlament, über unsere Staats- und Regierungschefs hin zur Präsidentin und zum Direktorium der EZB. Gleichzeitig ist es hier sozusagen etwas komplizierter, deswegen, weil wir ja auch noch im Rat, EZB-Rat, die 20 Zentralbankpräsidentinnen und Präsidenten sitzen haben. Interessanterweise, Jonas, wurde diese Frage bei der Bundesbank ja nie gestellt, weil sie als sakrosankt und heilig galt. Auch dort ist es ja so, dass die Politik da jemanden ernennt und quasi die Regierung dann den Zentralbankpräsidenten bestimmt. Das heißt, wir müssen ja irgendwie eine unabhängige Behörde besetzen. Und Jonas, wir können ja nicht einerseits sagen, sie ist unabhängig und andererseits will aber jeder von uns mitreden. Das funktioniert ja, also das ist ja schon wieder so ein Punkt. Ne? Natürlich wäre das schön, aber dann ist sie ja nicht unabhängig. Also das ist ja gerade die sozusagen die Krux an der Geschichte. Und deswegen ist es so, dass erneut die Rückkopplung zur Tätigkeit der EZB nicht über formale Weisung, formale Mitwirkungsbefugnisse der Bevölkerung erfolgt, sondern über den öffentlichen Druck, den wir auch als Bevölkerung in den Medien, in den sozialen Medien, in Demonstrationen, in öffentlichen Aufrufen ausüben. Wir sind ja Teil dieses Prozesses und ich würde das nicht unterschätzen. Ja, wir können wahnsinnig viel Einfluss auf die Handlung sämtlicher Regierungsorgane nehmen, unabhängig davon, ob wir jetzt an der konkreten Besetzung beteiligt sind. Ja, es wäre auch mal witzig, so eine Abstimmung, wir hätten eine Volksabstimmung über die Besetzung des EZB-Chefs. Also das wäre, weiß nicht, ob das jetzt sonderlich sinnvoll wäre, ja, und ob die Politik dann automatisch besser wäre. Und sie wäre mit Sicherheit nicht besser, wenn wir jede Woche über die Zinsen abstimmen ließen. Also das funktioniert ja nicht. Aber der mittelbare Einfluss, den sollten wir nicht unterschätzen. Denkt an Fridays for Future. Jetzt unabhängig davon, wie Greta Thunberg sich jetzt gerade vielleicht ein bisschen aus der Öffentlichkeit schießt. Aber der Einfluss, den Fridays for Future mit Demonstrationen auf die Klimapolitik der Regierung europaweit, deutschlandweit und weltweit im Grunde ja hatte, ist ja massiv, ohne formal irgendwen da zu benennen. Und diesem Einfluss unterliegt zunehmend eben auch die EZB, die zum ersten Mal eben als öffentlicher politischer Akteur wahrgenommen wird und vielmehr eben auch diskutiert wird in der Öffentlichkeit, fast tagtäglich in den Medien. Ich sag mal so, ich habe es erwähnt, vor 20 Jahren hätte man auf der Straße langlaufen können und hätte irgendwen gefragt, wer ist denn eigentlich Präsident der EZB? Und niemand hätte auch nur den Hauch einer Ahnung gehabt, behaupte ich. Heute ist Christine Lagarde nicht nur den Leuten bekannt, sondern die meisten würden sogar behaupten, sie können einordnen, ob sie Taube oder Falke oder wie ihre Geldpolitik ausfällt. Ja? Also es hat sich komplett gedreht und das ist ein gutes Zeichen, dass die EZB insgesamt in der öffentlichen Debatte angekommen ist. Sie muss jetzt mit Kritik leben, sie muss damit umgehen. Ihre Reaktion ist insbesondere mehr Medienpolitik zu betreiben, also stärker zu erklären und sich damit auch der Öffentlichkeit auseinanderzusetzen. Isabel Schnabel ist ständig dabei, auf Twitter und auf anderen Medien und auch auf Konferenzen die Politik zu erklären, muss sich dann auch anhören, warum das alles Käse ist, nimmt das natürlich in den Rat mit. Ja, also wir haben so ein wunderbares Beispiel für eine, ich sag mal, sich entwickelnde öffentliche Debatte, und zwar sozusagen eine Debatte, die eben responsiv aufeinander reagiert, die es vorher nicht gab. Und damit eine Ausweitung der demokratischen Verhältnisse auch auf diese eher technokratisch und im Dunkeln handelnde EZB, die eben jetzt in die Öffentlichkeit geschliffen wird. Und das ist gut. Und das funktioniert. Ja? Und man sollte also nicht immer irgendwie auf sozusagen den formalen Einfluss zeigen und die Möglichkeit, dass ich persönlich jetzt irgendwen ernennen kann oder so. Ja, das führt zu nichts, sondern ein demokratischer Staat muss Verfahren vorsehen, die sinnvoll sind für die Besetzung der Organe. Das ist einfach so. Ja, ihr habt ja auch keinen Einfluss auf, ich sag mal, Chefin der Bundesarbeitsagentur. Also ja, das ist jetzt Andrea Nahles. Da habt ihr jetzt auch nicht. Ne? Also habt ihr jetzt auch nicht irgendwie gesagt, ja, ich will aber mitbestimmen, wer das ist. Also irgendwie müssen wir Regeln haben und die funktionieren eigentlich ganz gut, weil das eben in der Öffentlichkeit passiert und wir das kritisieren können. Das gilt für die EZB auch.
Vielleicht im Hinblick auf die Zeit, eine letzte Frage, etwas gerichtet auf die Zukunft. Du hast das ja schon angesprochen, Klimawandel, damit einhergehend Klimapolitik. Wie muss sich die Wirtschaft gegebenenfalls wandeln? Da, wenn ich dich richtig verstanden habe, macht sich ja die EZB schon Gedanken, wie kriegen wir da einen Fuß in die Tür? Also wie kann man da ein bisschen mitbestimmen? Wäre das dann jetzt das sekundäre Mandat der Unterstützung der Wirtschaftspolitik oder denkst du, die EZB beruft sich da auch eher auf eben die Preisstabilität, weil sie letztlich sagen würde, wenn die Welt brennt, wenn nichts mehr funktioniert, dann sind die Preise auch nicht mehr stabil.
Das ist die Debatte, die gerade intern in der EZB und auch in der Öffentlichkeit geführt wird. Es sind am Ende beide Mandate, die eine Rolle spielen. Denn einerseits hat sich in der Eurokrise gezeigt, dass also Preisstabilität und Finanzmarktstabilität doch enger zusammenhängen, als das bisweilen gedacht wurde. Und die Unternehmen, die also im Bereich der karbonisierten Wirtschaft, also der CO2-Wirtschaft unterwegs sind, sage ich jetzt mal, die nehmen eben möglicherweise oder stellen eben möglicherweise ein großes Risiko zunehmend für die Finanzmarktstabilität dar. Ja? Weil eben der Wandel und die Transformation der Wirtschaft solche Unternehmen besonders scharf trifft und dadurch möglicherweise Schocks, Wirtschaftsschocks, Preisstabilitätsschocks ausgelöst werden, denen die EZB begegnen muss. Das heißt, dieser Prozess der Dekarbonisierung ist ein Faktor für Finanzstabilität und damit auch im Rahmen der Analyse der Gefahren für Preisstabilität des ersten Mandats zu berücksichtigen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es natürlich Teil des zweiten Mandats mit Sicherheit ist, nämlich die Unterstützung der Wirtschaftspolitik, denn nichts ist so konsentiert bei aller Kritik im Detail und Streit im Detail, wie die Notwendigkeit der Transformation bis 2045 oder was auch immer der Wirtschaft. Also niemand wird bezweifeln, dass wenn die EZB sagt, dass der Klimawandel und dass die Transformation ein Ziel ist und das müssen wir unterstützen, außerhalb ihres zweiten Mandats wäre. Ja? Sondern die Frage ist, wie geht das jetzt? Und da zeigt sich eben im Kleinen, dass es viele Möglichkeiten gibt, wo die EZB gar nicht riesengroß umstellen muss, sondern wo sie einfach sagen kann, im Augenblick machen wir eigentlich eine Politik, die möglicherweise dieses Ziel sogar konterkariert. Also Beispiel, wenn wir Anleihen kaufen als EZB oder die EZB kauft Anleihen, dann kauft sie das nach so einem Schlüssel verteilt über sämtliche Industrien. Und damit unterstützt sie natürlich mittelbar auch sämtliche Industrien. Frage, ist es eigentlich sinnvoll, dass sie also von sozusagen fürchterlichen Klimasündern, ich sage das jetzt mal ein bisschen wertend, ja, in diesen Programmen Anleihen kauft und damit sozusagen diese Unternehmen weiter ja massiv unterstützt? Oder gibt es nicht eine Möglichkeit zu sagen, dass wenn sie schon Anleihekaufprogramme macht, dass sie die zumindest so organisiert, dass sie eben dabei hilft, die Transformation voranzubringen, indem sie zum Beispiel günstigere Konditionen beschließt für grüne Anleihen und schlechtere Konditionen für braune Anleihen. Und damit sozusagen diese Transformation jetzt nicht selber herbeiführt, das ist klar, aber eben jedenfalls nicht konterkariert, indem sie beispielsweise beim nächsten Anleihekauf dann irgendwie wahnsinnig viele Verbrennerunternehmen irgendwie stützt. Ja? Und das sind die Debatten, und ich finde die richtig, diese Debatten, dass wir die führen, weil wir natürlich insgesamt als Europäische Union die Dekarbonisierung schaffen wollen. Und wenn wir dann eine Institution haben, bloß weil sie unabhängig ist und die schießt sozusagen die ganze Zeit von der Seite und sagt, kann nichts machen, ich muss leider ständig Anleihen kaufen von Unternehmen, die fürchterlich sind, die ihr gar nicht mehr haben wollt, dann ist das ja auch nicht sinnvoll. Ja? Wie das aber sozusagen ganz langsam vonstatten gehen kann, ohne dass es ruckartig irgendwie die Finanzmärkte destabilisiert und inwieweit das Recht diese sogenannte Green Monetary Policy hergibt, da sitzt übrigens mein Doktorand Gregor Laudage, den ich jetzt hier herzlich grüßen darf, gerade dran, der ist in den letzten Zügen, grüne Geldpolitik ist sein Thema. Und der wird uns das also genau auflisten, wie das alles rechtlich funktioniert. Aber dass man darüber nachdenkt, finde ich richtig. Denn wenn wir, ich habe es ja angedeutet, natürlich sind Zentralbanken machtvoll. Es ist ja, wir haben sie ja nicht in die Unabhängigkeit entlassen, weil sie so unwichtig wären. Sondern das Gegenteil ist ja der Fall. Wir haben sie in die Unabhängigkeit entlassen und punktuell mit einem Mandat vertraut, was so wichtig ist, dass wir sagen, lasst es mal lieber nicht bei jemandem, der auch gleichzeitig Wahlgeschenke verteilen kann. So, das war ja die Idee. Dann lasst uns doch jetzt überlegen, wie wir gemeinsam diese Institution auch nutzen können, um uns bei dieser Jahrhundertaufgabe zu unterstützen. Das finde ich nicht blöd. Und dann können wir beim zweiten Schritt darüber nachdenken, müssen wir vielleicht deswegen die Unabhängigkeit da punktuell ein bisschen aufheben? Ich würde das ja so sehen, habe ich ja angedeutet, dass wir da ein bisschen mehr politischen Einfluss haben, weil das massive Verteilungswirkung natürlich haben kann. Aber da lassen sich ja Lösungen für finden. Nur es gänzlich zu ignorieren und sozusagen so zu tun, Zentralbanken haben mit Politik nichts zu tun, die machen, was sie wollen und machen es ganz technisch, das stimmt einfach nicht. Das wissen wir seit der Eurokrise und dann sollten wir uns darüber auch Gedanken machen.
Wunderbar. Ich würde sagen, ein gutes Abschlusswort. Ich glaube, wir könnten noch mindestens 5 Stunden darüber reden, über einzelne Themen und Preisstabilität und ob das ökonomisch richtig falsch ist. Das ist eine andere, komplett andere Diskussion. Aber ich glaube, wir haben einen guten Überblick mal bekommen, was die EZB eigentlich ist, was sie macht, wie sie aufgebaut ist und was dahinter steckt. Und jetzt kann sich jeder selber die Frage stellen, ist das sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Wie gesagt, das hast du ja gemeint, das ist ja subjektiv und da kann auch keine objektiv wirklich darüber bestimmen, ob das gut oder schlecht ist. Deswegen, Alexander, vielen Dank für deine Ausführungen und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass du auch die Zeit genommen hast vor allem.
Ja, lieber Manuel, lieber Jonas, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem Projekt und eurem Podcast-Projekt und vielleicht hört man sich auch mal wieder. Bis bald.
Ja, sehr gern. Dann schönen Tag noch. Tschüss.
Tschüss. Ciao.